Guten Morgen. Ich habe schon befürchtet, dass meine Stimme etwas schwächelt, wie eigentlich fast immer. Heute ist der Predigttext sehr lange, deshalb ist auch die Rundmail verschickt worden, dass ihr das als Vorbereitung lesen solltet. Kapitel 11 im Johannesevangelium, die Verse 1 bis 46. Und das ist eigentlich Material für drei Predigten. Uns geht es ja nur um dieses Wunder, das Jesus getan hat. Aber ich werde auszugsweise einige Verse trotzdem natürlich erwähnen. Ich werde den wichtigsten Vers aus diesem Kapitel nichts dazu sagen, und zwar den Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und zwar aus dem einen Grund, wenn ich in der Zukunft noch so denke, wie ich heute denke, dann wird die zweite Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium oder von diesen Ich-Bin-Worten handeln. Wir beschäftigen uns ja mit den sieben Zeichen oder Wundern im Johannesevangelium. Und heute ist das letzte, das siebte Zeichen, die Auferstehung des Lazarus oder Auferweckung des Lazarus. Die ganzen Zeichen, die Jesus vollbrachte, nicht nur die sieben, die hier genannt werden, sondern überhaupt in den drei Jahren, die sollten ja beweisen, dass er der verheißene Messias war. Und das große Übergeordnete über all den Zeichen, überhaupt in den Evangelien oder überhaupt in dem, was Jesus getan hatte, wird in Kapitel 2 deutlich, das erwähnte ich da am Anfang. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Göttliche Offenbarung mit dem Ziel, dass Menschen ihn, den Messias, anerkennen und an ihn glauben. Der Hintergrund zu dieser Geschichte ist, dass Jesus in Jerusalem war. Es gab eine Diskussion und er musste fliehen, weil sie ihn greifen wollten. Und da heißt es im Kapitel 10, Vers 40, und er ging wieder weg, jenseits des Jordan. Das heißt also östlich des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getaufte oder taufte, und er blieb dort. Die Entfernung von da, habe ich nachgelesen, bis nach Bethanien, war ungefähr eine Tagereise weit. Obwohl Jesus die Nachricht bekam, dass sein Freund Lazarus krank war, rührte er sich nicht vom Fleck. Warum hat er nichts getan? Den Jungen, der todkranke Junge des königlichen Beamten, den hat er auch geheilt und die Entfernung war ungefähr eine Tagereise weit. Und warum hier nicht? Die Begründung gibt Jesus im Vers 4. Als aber Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Und verherrlichen ist anerkennen, ihn ehren und ihn preisen. Nun, Jesus macht sich dann trotzdem auf den Weg. Und als er ankam, war Lazarus 4 Tage in der Gruft. Also 4 Tage war er schon tot. Und diese Verspätung hat mit einem Grund, und zwar den, dass die Juden damals, es war so etwas wie ein Volksglaube, glaubten, dass der Geist des Verstorbenen 3 Tage sich in der Nähe aufhält und wenn möglich in diesen Körper wieder zurückzukehren. Wenn er aber merkte, dass durch die beginnende Verwesung sich das Gesicht des Toten veränderte, entfernte er sich. Würde innerhalb dieser 3 Tage jemand auferweckt, wäre das für die Juden nichts Besonderes gewesen. Aber ab Tag 4 konnte das nur dem kommenden Messias zugeschrieben werden. Nun, Jesus kommt, Maria, das heißt Martha zuerst und dann Maria, kommen Jesus entgegen. Und sie sagen beide dasselbe zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus ging bei diesen Dreien, dem Lazarus und seinen beiden Schwestern, aus und ein. Es waren seine Freunde. Und die hatten natürlich von all den Wundern gehört, die Jesus anderswo vollbracht hatte. Und ausgerechnet sie in ihrer allergrößten Not lässt er alleine. Die beiden waren enttäuscht und das erklärt auch diesen Vorwurf in diesem Satz. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Uns ist doch in welchem Zusammenhang auch immer Ähnliches schon passiert. Herr, wenn du hier gewesen wärst. Wir waren in einer Situation, wo wir gesagt haben, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Meiner Frau und mir ging es jedenfalls so. Ich erwähne das nur stichwortweise, weil ihr das ja wisst. Der Tod unseres Sohnes in Neuguinea, wo wir als Missionare gearbeitet haben. Wo war Gott? Als man mich gefragt hat in Neuguinea, was machst du, wenn du wieder zurückkommst? Da sage ich, auf keinen Fall gehe ich wieder zurück ins Krankenhaus und arbeite als Krankenpfleger. Ja, prompt, da bin ich gelandet. Das war eine, sage ich, ja, ich habe Gott nicht mehr verstanden. Ja. Und dann natürlich jetzt in der jüngsten Vergangenheit, die 10 Wochen, die ich im Krankenhaus verbringen musste, statt nur einer. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Aber das ist nichts Neues. In den Psalmen lesen wir nämlich öfters davon. Psalm 42, Vers 10, sagt der Schreiber: Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen: Wo ist dein Gott? Nun, klagen, enttäuscht sein und klagen, ist ganz in Ordnung. Das Wichtige dabei ist, dass wir dabei nicht stehen bleiben. Und das sehen wir auch in diesem Beispiel. Der Psalmist pfeift sich sozusagen selbst zurück, indem er in einem Art Selbstgespräch im Vers 12 zu sich sagt: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Und jetzt kommt ein Satz, wo ich gerne hätte, dass ihr den mit nach Hause nehmt. Mit dem Beistand Gottes schaffte es der Schreiber, vom Enttäuschtsein und Klagen über den Glauben zur Verherrlichung Gottes. Und das sollten wir uns merken. Mit dem Beistand Gottes vom Enttäuschtsein und Klagen über den Glauben zur Verherrlichung Gottes. Das hat vor 3000 Jahren funktioniert und glaubt mir, das funktioniert auch heute noch. Denn schlussendlich stellen wir doch immer wieder fest, dass Gott auf eine seltsame Art und Weise keine Fehler macht. Ich lag diese 10 Wochen im Krankenhaus, kam nach Hause und ich war eigentlich zusammengerechnet, war ich ungefähr 1,5 Jahre, war ich außer Betrieb. Aber wisst ihr was? Seit ich einigermaßen wieder meine Gedanken zusammen habe, stelle ich fest, dass ich auf nicht erklärbare Weise seither die Bibel auf eine ganz andere Art und Weise lese und vor allen Dingen verstehe. Es ist gerade so, als hätte mir Gott nochmal ein Licht angezündet, dass ich alles noch etwas heller sehe als vorher. Und das führe ich darauf zurück, dass Gott mich in einer dermaßen harten Art in die Mangel genommen hat, aber mir durchgeholfen hat und mich gesegnet hat schlussendlich. Und deshalb denk daran, enttäuscht sein und klagen über den Glauben und Vertrauen zur Verherrlichung Gottes. Und genau dazu, enttäuscht sein, klagen über den Glauben zur Verherrlichung Gottes, diente der Tod des Lazarus. Das sagte ja Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Nun, Jesus kommt also, er sieht die Menschen weinen. Da heißt es in Vers 33, und als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihm gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Im Grundtext heißt das unwillig, erzürnt und aufgebracht sein. Genauso wie im Vers 38. Und dann sagt er, Vers 34, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sagen, komm und sieh. Und dann weinte Jesus am Grab. Auf der einen Seite ist Jesus unwillig, zornig und aufgebracht. Und auf der anderen Seite weinte er. Diese Emotionen des Mitgefühls, die zeigen, dass Jesus Anteil nimmt an unserem Ergehen und dass er mit uns leidet. Besonders deutlich wird es in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Saulus von Tarsus vor Damaskus, und die Stimme kommt vom Himmel: Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Ich hätte jetzt einen Aufschrei erwartet von euch, ja? Stimmt nicht. Was steht da? Genau. Warum verfolgst du mich? Na gut, Jesus verfolgen, er war doch im Himmel. Da hatte der Saulus von Tarsus kein Anrecht und keine Möglichkeit, etwas zu tun. Und trotzdem sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Weil er mit seiner Gemeinde mitgelitten hat und mitleidet bis heute. Aber die Frage ist, warum wurde er zornig? War es der Unglaube der Menschen, die ihm das nicht zugetraut haben? Konnte der nicht, das steht auch da, konnte der nicht, der den Blinden, also diesen Blindgeborenen, die Augen öffnete, auch verhindern, dass Lazarus starb? Die Antwort finden wir, wenn wir uns einmal überlegen oder fragen, um was es in dieser Geschichte eigentlich ging. Das Grab des Lazarus war ein Ort stiller Trauer. Durch das Kommen Jesu aber wurde das zu einem Kriegsschauplatz. Christus und der Teufel, Licht und Finsternis, Leben und Tod standen sich gegenüber. Jesus war zornig über die schreckliche Macht des Teufels und die vielen Opfer seiner Taten. Und vorausschauend hat er im Lukas Kapitel 19 auch über Jerusalem geweint. Und zwar deshalb, weil er die Zerstörung Jerusalem und die Vertreibung des Volkes Gottes für 2000 Jahre, im Jahr 70, vorausgesehen hatte. Aber Tod und Teufel konnten niemals siegen. Er kommt also, Vers 38, zur Gruft und er sagt, nehmt den Stein weg und die Martha, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Die Martha, die erinnert mich so ein bisschen an Petrus, ja, die war eine sehr aktive und impulsive Frau. Und das, was sie mit dem Tod ihres Bruders erlebte, das war geradezu eine emotionale Achterbahn. Enttäuschung, Hoffnung, Glaube. Und hier in diesem Fall, Herr, er riecht schon, da ist nichts mehr zu machen. Ja, das ist Pünktchen, Pünktchen, würde man da sagen. Zweifel zum Schluss noch. Und deshalb musste sie Jesus auch ermahnen, Vers 40. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und nun erleben wir oder sehen wir diese Auferweckung in drei Etappen. Die erste Etappe ist, dass Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Etwas Ähnliches hatten wir schon mal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, und zwar Johannes Kapitel 2, als Jesus Wasser in Wein verwandelte. Ihr erinnert euch, diese 6 Steinkrüge, jeder fasste 600 Liter, also was, 600 Kilogramm Wasser, Kilogramm Wasser und die Steinkrüge noch dazu. Und die Menschen mussten, die Diener oder wer das auch immer war, die mussten das Wasser heranschleppen. Und damals sagte ich Folgendes, das zitiere ich jetzt gerade nochmal aus meiner Predigt damals. Aber ich möchte diese Männer doch erwähnen, denn sie haben zu dem, was geschah, einen, wenn auch unspektakulären Beitrag geleistet. Sie schaffen das Wasser herbei, ca. 600 Kilogramm pro Behälter. Christus hatte die Hilfe dieser im Text namenlosen Männer in Anspruch genommen, obwohl er diese Krüge auch durch ein Wunder hätte selbst mit Wasser füllen können. Aber er wollte Zusammenarbeit, deshalb die Berufung seiner Jünger und später die Gründung der Gemeinde. Jesus will, dass wir mitmachen, wenn irgendetwas Großes geschieht auf dieser Erde. Es fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern er hat uns dazu, die Gemeinde Jesu dazu auserwählt, dass wir daran teilhaben und den Teil, den wir tun sollen und müssen, auch tun. Und das Zweite ist sein Gebet. In Vers 41 heißt es, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Auch dieses laut gesprochene Gebet war ein Zeugnis seiner Gottessohnschaft. Ungläubige hätten denken können, nur das kann jeder sagen. Aber dass diese Worte absolut wahrhaftig waren, zeigt das anschließende Zeichen. Wir haben da übrigens auch ein Beispiel in Markus Kapitel 2. Der Gelähmte, der von 4 Freunden getragen wird, kommt auf normalem Weg nicht zu Jesus, geht aufs Dach und lassen ihn runter vor die Füße Jesu. Das Erste, was Jesus zu diesem Gelähmten sagt, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Die Pharisäer, der lästert. Stellt Jesus ihnen die Frage, was glaubt ihr wohl, was einfacher ist, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf. Klar ist das Zweite schwieriger, denn das kann man sehen. Und so ist es auch hier. Jesus hat zum Vater gebeten und hat gesagt, Vater, du erhörst mich immer. Und jetzt wird dieses Wunder geschehen. Und die Menschen, damit die Menschen glauben an ihn, den Messias. Und der dritte Schritt ist, als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umgebunden. Und Jesus sprach, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Alles, was Christus gesagt hatte, traf ein. Nichts und niemand konnte sich ihm in den Weg stellen, um ihn daran zu hindern, was er sich vorgenommen hatte zu tun. Er riecht schon, das heißt, die Verwesung hatte eingesetzt. Ich habe gelesen, ich sagte die Zahl, glaube ich, schon mal, 100 Billionen Zellen. So viel, sicherlich eine gute Schätzung, ja. Aus so vielen Zellen besteht ein Mensch. Das muss man sich vorstellen, die Zellen, die sind schon zum Teil in die Verwesung übergegangen und die haben nun alle wieder die sind alle wieder zum Leben erweckt worden und haben ihre Arbeit aufgenommen. und dass der Leichnam in Tücher eingewickelt war und dass das bis zum heutigen Tag auch noch so ist, nicht in einem Sarg. Das kommt daher, weil dieses Holz im trockenen und heißen Klima nicht kaputt geht, nicht zerfällt. Und nun ist es wie immer, am Schluss. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und zeigten Jesus an. Das ist immer dasselbe. Selbst bei der Himmelfahrt Jesu, sie warfen sich nieder, da steht, einige aber zweifelten. Das ist einfach so, ja, das müssen wir akzeptieren. Und letztere, die Pharisäer, die beschlossen, als sie das gehört haben von Lazarus, da beschlossen sie endgültig, Jesus umzubringen. Da heißt es im Vers 53, von jenem Tag an ratschlagen sie nun, um ihn zu töten. Nun, wie immer, das Größere. Auf was deutet dieses Zeichen hin? Was ist da der Fingerzeig in diesem Zeichen? Und eigentlich weite ich das jetzt auf alle 7 Zeichen aus. Für jedes der 66 verschiedenen biblischen Bücher gibt es ein Schlüsselvers, ein Hauptgedanke, ja, eine Überschrift. Aber darüber besteht in der Gemeinde Jesu keine einheitliche Erkenntnis. In verschiedenen Büchern, die ich zu Hause habe, habe ich 4 Möglichkeiten gelesen, dieser Überschrift. Und 3 Möglichkeiten, Moment, und ich füge nun die 4. hinzu. Denn meine Wahl fiel auf den Vers Johannes Kapitel 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das wird in den Zeichen deutlich und das wird in der ganzen Bibel deutlich, ja, von Anfang an. Als Gott zu der Schlange sagte, es wird einer kommen, der Same der Frau wird kommen und dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Bereits hier ging es um Leben, denn dieser Sündenfall, das war Tod. Aber das war die erste Ankündigung des Lebens. Und das ist wie eine rote Linie, zieht sich das Leben durch die ganze Bibel. Es ist nicht nur das Leben im Gegensatz zum Tod und die Lebensäußerungen, sondern vor allen Dingen auch das ewige Leben. Denn in den Augen Gottes ist unser Leben hier gleichsam eines Wimperschlags im Vergleich zu den Ewigkeiten, der Ewigkeiten, die wir als Gläubige in der Gemeinschaft mit Gott erleben werden. Dieses Leben hier ist nur eine Vorbereitung. Das Eigentliche kommt dann, wenn wir beim Herrn sind. Aber dass sie das Leben haben. Und wenn wir einmal diese 7 Zeichen noch mal kurz in den Fokus nehmen, es geht jedes Mal um Leben. Die Heilung des Jungen, der Gelähmte am Teich, Bethesda, und der Blindgeborene, die waren zwar am Leben, aber sie haben nicht wirklich gelebt. Sie waren eingeschlossen in ihrer Krankheit wie im Gefängnis. Und als Jesus sie davon befreite, da konnten sie wieder leben. Die Speisung der 5000, da wurde Leben gestärkt. Denn Jesus sagte mal an einer anderen Stelle, die sind alle so matt, die müssen noch was essen, sonst können sie nicht nach Hause laufen. Und als Jesus über das Wasser ging und den Jüngern in Seenot beistand, wurde Leben erhalten. Und bei der Auferweckung des Lazarus ist es klar. Und selbst, wahrscheinlich denkt jetzt der eine oder andere, was macht er jetzt mit dem Wasser? Und selbst das Wasser, dem Wasser wurde Leben eingehaucht. Wasser trinken wir normalerweise für den Durst. Aber das Leben, das ist jetzt beispielhaft, das muss ich extra sagen, aber das Leben, das Jesus diesem Wasser eingehaucht hat, merkten die Leute, die 2, 3 Becher zu viel getrunken hatten. Denn das war ja Alkohol, da war ja Alkohol in dem Wein. Ja. Und auch da kann man sagen, Jesus hat dem einen anderen Drall gegeben. Ja. Nun, aber die Fülle ist hier auf dieser Erde bereits die wunderbaren, vielen, vielen Zusagen Gottes, die wir aus der Heiligen Schrift haben. Die göttliche Zusage, fürchte dich nicht, auch nicht vor Seuchen, Klimawandel und Krieg. Unser Vater hat versprochen, uns nicht zu verlassen, noch zu versäumen, in Hebräer Kapitel 13. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben die Vergebung, wenn wir sündigen. Der beständige Zugang zum Thron des Allmächtigen. Und wir sind freigemacht von der Todesfurcht. Und diese Liste könnte man fortsetzen. Überfluss bedeutet nicht weltlicher Reichtum. Ein Christ kann reich sein, da ist nichts verkehrt. Aber wir brauchen nicht mehr als das, was wir brauchen. Und das ist versprochen. Das habe ich in den Jahrzehnten meiner Nachfolge mit meiner Frau zusammen erlebt. Bleiben wir also Christus treu, egal was es kostet, damit wir unser Leben hier siegreich beenden, um den wirklichen Überfluss in der Gegenwart dessen zu erleben, der uns vom Tod zum Leben gebracht hat. Amen.